HR Info. Wissenswert.
Mit Stefan Hübner. Boden ist mehr als Steine und Erdkrümel. Boden ist eine Grundlage des Lebens und fragil. 300 Jahre kann es dauern, bis 1 Millimeter fruchtbarer Boden entstanden ist. Ihn zu vernichten, das geht wesentlich schneller. Und mit jedem Millimeter vernichteten Bodens schrumpft der größte Lebensraum der Erde. Denn im Boden leben mehr Organismen als auf der Erde und in den Ozeanen. Um ihre Böden lebendig zu halten, bauten Landwirte früher Humus auf. Mit ihm nährten sie Äcker und Felder. Die moderne Landwirtschaft indessen nutzt den Boden oft nur noch als bloßes Substrat, gedüngt etwa mit Exkrementen aus der industriellen Fleischfabrikation. Die Gesundheit der Böden und der Lebewesen in ihnen gerät dabei gern aus dem Blick, obwohl es Alternativen gibt. Eine stellt hr-info-Wissenswert-Autor Florian Schwinn vor. Das Stichwort heißt Humuswende. Sie könnte Böden sogar in heißen Sommern hitzeunempfindlicher machen und den Bodenorganismen bessere Lebensbedingungen sichern. Doch wer wohnt da alles im Boden?
Es sind viele. Sie sind weiß, etwas durchsichtig und sehen aus wie große Insekten. Als ich einen anfassen will, springt er fort. Er schnellt empor, rückwärts, dreht sich im Flug um sich selbst, macht einen Salto und ist in der nächsten Sekunde weit entfernt gelandet. Possierliche Tierchen, die sich aber offenbar nicht streicheln lassen wollen. Springschwänze. Sie heißen so, weil sie an der Bauchseite einen besonderen Fortsatz tragen, die Sprunggabel. Bei Gefahr klappen sie die Gabel auf den Boden und das Tier wird rückwärts davon katapultiert. Zwischen den weißen Kerlen laufen rötlich gepanzerte Hornmilben herum, von meiner Annäherung gänzlich unbeeindruckt. Auch eine größere Raubmilbe ist da auf Jagd und im Gang weiter hinten ziemlich lange Würmer in den Wänden, Weißwürmer, Enchitränen. Ich bin geschrumpft worden, sodass ich in einen Regenwurmgang passe. Aber allzu klein kann ich auch wieder nicht sein, sonst hätten mir schon die Springschwänze einen Schrecken eingejagt. Das geschieht jetzt, denn da kommt ein deutlich größerer und schon deswegen weniger freundlich wirkender vielbeiniger Kerl den Gang entlang, in dem ich mich befinde. Der Hundertfüßer ist mit einem hellroten Panzer gewappnet, flach und lang gestreckt. Ein schier unendliches Tier. Gleich wird sein Vorderteil hier angekommen sein, während sein Schwanz noch weit entfernt hinter einer Biegung verborgen ist. Am breiten Kopf trägt er scharfe Zangen, die in meine Richtung zeigen. Eindeutig ein Raubtier. In letzter Sekunde trete ich beiseite, hinter einen kleinen Wall in der Höhle, und er rennt vorbei. Und dann tippt mir Anke Neumeister auf die Schulter. Ich bleibe stehen und sie nimmt mir behutsam die VR-Brille vom Kopf, entwirrt die Kabel und nimmt mir den Joystick ab. Mit diesem Steuergerät in der Hand kann man durch die Unterwelt navigieren. Jetzt stehen wir neben einem rollbaren Serverschrank in einem Vortragsraum des Naturkundemuseums Görlitz und könnten uns höchstens noch vor dem ausgestopften Bären erschrecken, der aufgerichtet hinter uns steht. Anke Neumeister ist Biologin und betreut die virtuelle Unterwelt des Museums, das zum Forschungsverbund Senckenberg gehört. Das VR-Erlebnis, der Ausflug in eine virtuelle Welt, ist Teil einer Ausstellung über das vielfältige Leben im Erdboden. Mit der Brille vor den Augen und dem Joystick in der Hand können Menschen sich hier scheinbar schrumpfen und in die Poren der Unterwelt begeben.
Die Besucher sind, denke ich, sensibilisiert für den Lebensraum, den man so sonst nicht erleben kann, und für die Tiere, die darin leben, die man sonst nicht sehen kann, einfach aufgrund der Größe, 1 Millimeter oder kleiner zum Teil. Und ich glaube, dass Sie nach diesem VR-Erlebnis anders draufschauen werden, auf das, was unter Ihren Füßen passiert. Und auch vielleicht ein Gespür dafür bekommen haben, dass der Boden einfach ein wichtiger Teil des Ganzen ist, ohne den wir nicht leben können.
Womit das Wichtigste gesagt ist. Es geht darum, Menschen zu sensibilisieren für das unterirdische Leben im Boden. Denn fruchtbare Böden sind im wahrsten Wortsinn unsere Lebensgrundlage. Ohne das vielfältige Leben in den Böden ist kein Überleben auf ihnen möglich. Nur scheint uns das oft nicht mehr bewusst zu sein. Wir behandeln die Böden nämlich zunehmend so, als seien sie tote Fläche, nur gerade so viel wert wie das, was wir obendrauf stellen. Jeden Tag verschwinden in Deutschland 60 Hektar Land unter Asphalt und Beton. Das sind knapp 150 Fußballfelder täglich. Die Bundesregierung wollte diesen Flächenfraß bis 2020 halbieren. Eine der umweltpolitischen Verpflichtungen, die nicht eingehalten werden. Und selbst da, wo wir die Böden landwirtschaftlich nutzen und sie kein Bebauungsplan bedroht, behandeln wir sie allzu oft, als seien sie nur totes Substrat, in dem sich die Pflanzen festhalten, die wir ernten wollen. Dabei ist der Boden sehr viel mehr, sagt die Bodenforscherin und Agraringenieurin Katharina Helming vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung im brandenburgischen Müncheberg.
Wir brauchen ja die Böden nicht nur für die landwirtschaftliche Produktion, sondern die Böden sind multifunktional, die sind genauso wichtig zur Speicherung von Kohlenstoff, was ja eben halt den Hauptpunkt beim Klimaschutz macht. Sie sind genauso wichtig bei der Speicherung von Wasser. Die Speicherung des Wassers führt ja nicht nur dazu, dass ich eben halt auch über die Vegetationsperiode hinweg Wasser verfügbar habe für die Kulturpflanze, sondern es ist ein Überflutungsschutz und es ist auch eine Kühlung der Landschaft in dem Sinne, als dass ich eben halt diese Temperaturspitzen abfange. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt für die Vegetation insgesamt, für die Landschaft und auch für die menschliche Gesundheit.
Damit sind wir beim Ursprung der vielfältigen Funktionen des fruchtbaren Bodens. All das, was Katharina Helming bis hierhin aufgezählt hat, kann der Boden nur, weil er belebt ist. Das Bodenleben sorgt für den Humusaufbau und damit für die Kohlenstoffspeicherung in den Böden. Das Bodenleben sorgt aber auch für die Wasserspeicherung und den Temperaturausgleich. Und das Bodenleben verhindert, dass der Tierdung, der Mist und die Gülle, mit dem die Bauern den Böden Nährstoffe zurückgeben, einfach durchläuft in die Bäche und Flüsse und ins Grundwasser.
Die fünfte Bodenfunktion ist halt die Stoffumsetzung in dem Sinne, dass ich eben halt Speicher und Puffer, dass sie eben nicht ins Grundwasser gelangen und sowas und eben dann auch den Umsatz verfügbar machen für die Pflanze.
Das sind die sogenannten Ökosystemdienstleistungen des Bodens. Das ist das, was die lebendigen Böden für unser Leben bereitstellen. Pflanzen als Nahrungsmittel produzieren, das könnten wir heute auch ganz ohne Boden. Dazu müssen wir nur Nährstoffe herstellen und sie dann im Gewächshaus tröpfchenweise den Nutzpflanzen zuführen. Das bedeutet allerdings einen immensen technischen und energetischen Aufwand und verwandelt auf Dauer die Umgebung der Gewächshäuser in Wüste. Wie das funktioniert, kann man sich in Südspanien anschauen. Dort breitet sich die Verwüstung der Landschaft rund um die Gewächshäuser rasant aus. Das ist nichts, was wir uns für unsere Landschaft, was wir uns für irgendeine Landschaft wünschen könnten. Also schauen wir uns lieber an, wo Boden noch lebt und wie der lebendige Boden funktioniert. Eine Weide außerhalb eines Dorfes, an einer Seite durch eine Baumhecke begrenzt, auf den anderen durch Wassergräben, die der Drainage in nassen Zeiten dienen. 9 junge Kühe und ein Bulle grasen hier. Die Weide ist ihr Lebensraum von Frühjahr bis Herbst. Einmal am Tag kommt der Bauer vorbei und schaut nach ihnen, schon um sie weiter vertraut zu halten und nicht verwildern zu lassen. Ansonsten sind die Rinder auf sich gestellt und damit wohl auch zufrieden. Das Gras der Weide ernährt sie, das Wasser der Gräben tränkt sie, solange der Sommer nicht zu trocken wird. Nur wer ernährt das Gras? Wer sorgt dafür, dass es auch in der Mitte der Weide grünt, weit vom Wasser der Gräben entfernt? Wer gibt dem Gras und den Kräutern die Kraft, immer neu nachzuwachsen, wo die Mäuler der Rinder zugegriffen haben? Das macht das Edaphon. So hat Raoul Heinrich Francais das Leben im Boden genannt. Zusammen mit seiner Frau Annie Harar begründete er vor etwa 100 Jahren die biologische Bodenforschung. Seither wissen wir immer mehr über das vielfältige und massenhafte Gewimmel unter unseren Füßen. Die 10 jungen Rinder auf der Weide dürften 5, vielleicht 6 Tonnen Gewicht auf eine Waage bringen, würde man sie zusammen draufstellen. Das Edaphon, die Gemeinschaft der Organismen unter den Hufen der Rinder, bringt dagegen weit über 100 Tonnen Biomasse auf die imaginäre Waage. In einem einzigen Kubikmeter fruchtbaren Bodens leben mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt. Die Bodenforscher teilen das unterirdische Leben aus Tieren, Pilzen und Pflanzen in 4 nach Größe sortierten Kategorien ein. Die größten Tiere gehören zur Makrofauna. Das sind pro Kubikmeter Boden ungefähr 30 Hundertfüßer und Asseln, je 50 Spinnen und Schnecken, je 100 Käfer und Käferlarven, Fliegenlarven, Regenwürmer und ähnliche Lebewesen. Dann kommen die kleineren Tiere der Mesofauna und es geht in die Zehntausende, Weißwürmer, Springschwänze und Milben. Die nächstkleineren Tiere gehören zur Mikrofauna und gehen in die Millionen, die Rädertierchen, Fadenwürmer, Bärtierchen, große Einzeller. Und schließlich die Organismen der Mikroflora, die Millionen von Algen, Pilzen und Bakterien. Der Boden ist das am dichtesten besiedelte Biotop der Erde. Nur, was wissen wir davon? Was sehen wir? Was können wir überhaupt wahrnehmen ohne Mikroskop und Laborausrüstung? Wenigstens doch die Aktivitäten des wohl bekanntesten Bodentieres überhaupt, die des Regenwurms. Dazu gehen wir mal über die Weide in einen Garten im Dorf, wobei wir uns nasse Füße holen, denn in der Nacht hat es etwas geregnet. beste Voraussetzung für die Suche nach den Lebenszeichen der Würmer. Schon der erste suchende Blick vor unsere Füße lässt uns fündig werden. Da sind sie, die Kothäufchen der Regenwürmer, die aus nichts anderem bestehen als aus frischer Erde. Denn das ist es, was die Regenwürmer produzieren, fein durchmischte, humose, nährstoffreiche Erde. Hier im Garten haben sie in der Nacht zahlreiche Häufchen hinterlassen. Wurmförmig wie sie selbst liegen die Hinterlassenschaften in fast regelmäßigen Abständen in den Ritzen zwischen den Steinen der Gehwege und unter den Pflanzen in den Beeten. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass in vielen der Häufchen Reste abgestorbener Grashalme und welker Blätter stecken. Das sind die Spuren, die uns verkünden, dass es dem Garten gut geht.
Das ist bei Ihnen im Garten garantiert der Tauwurm, Lumbricus terrestris. Dann können Sie sich glücklich schätzen.
Sagt der Regenwurmprofessor Nico Eisenhauer vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Denn es gilt die alte Bauernregel: viele Regenwürmer, guter Boden. Und Lumbricus terrestris, der bekannteste überhaupt, ist ein ganz besonderer Regenwurm. Er ist nämlich ein Tiefgräber, der senkrechte Wohnröhren bis tief in den Unterboden baut. So sorgt er dafür, dass Humus und Nährstoffe auch in die Tiefe gelangen, bis zum steinernen Grund, dass der Boden durchlüftet ist und dass sich kein Wasser auf seiner Oberfläche staut.
Es gibt nicht nur den Regenwurm, es gibt natürlich viele unterschiedliche Arten und diese Arten stecken wir noch in unterschiedliche Schubladen. Wir haben drei große Schubladen, also drei ökologische Gruppen sozusagen. Das sind anözische Regenwürmer, epigäische und endogäische. Und ja, die funktionieren ganz unterschiedlich. Die epigäischen Arten leben auf dem Boden, vor allem in der Streuschicht, sind relativ klein und stark pigmentiert, weil sie auch noch öfter mit Sonnenlicht in Berührung kommen und fressen dort vor allem auch an Streumaterial und bewirken dort, dass dieses Streumaterial fragmentiert wird und in den Oberboden eingearbeitet wird. Endogäische Arten leben dann im Boden und fressen im Oberboden, im mineralisch geprägten Oberboden dann auch schon organisches Material, das sich in diesem Oberboden ansammelt. Und dann gibt es noch anözische Arten und das sind sozusagen die vertikalen Verbindungsstücke von oben und unten. Diese Arten bauen vertikale Röhren und bringen dann Oberflächenstreu in den Boden ein und bewirken dann damit, dass eben organisches Material in den Boden eingearbeitet wird und dass dieses Material auch fragmentiert wird.
Natürlich wird es mal wieder komplizierter, wenn man genauer hinschaut. Eben hatten wir noch den Regenwurm und alle waren irgendwie gleich. Jetzt haben wir schon drei unterschiedliche Lebensweisen ganz unterschiedlicher Würmer. Und am Ende sind es sogar fast 50 Regenwurmarten, die allein in Deutschland leben. Einige davon in sehr begrenzten Verbreitungsgebieten. Unser größter zum Beispiel, der badische Riesenregenwurm, er kann gut 60 Zentimeter lang werden und lebt nur unter den Wäldern rund um den Feldberg im Schwarzwald. Lumbricus terrestris, der Tauwurm dagegen, ist überall verbreitet, wo er halbwegs gute Lebensbedingungen vorfindet. Gute Lebensbedingungen, dazu gehören ausreichend Feuchtigkeit im Boden und genügend Nahrung darauf. Zum Fressen gern haben Regenwürmer dabei nicht nur die Streuschicht auf den Böden, also das abgestorbene Material der Pflanzen. Manche Arten wagen sich auch an Tierkot und Aas. Wobei es dafür dann wieder Spezialisten als sogenannte Erstzersetzer gibt, zum Beispiel die Aaskäfer. Dennoch gebührt dem Regenwurm die Rolle des Stars unter den Humusmachern. Also unter all den Bodenlebewesen, die abgestorbenes organisches Material in den Boden einbauen und ihn damit fruchtbar machen. Und die so, ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels, Kohlenstoff, den die Pflanzen aus der Luft geholt haben, dauerhaft im Boden binden. Damit arbeiten Regenwürmer aktiv gegen den Treibhauseffekt, ebenso wie ihre Milliarden von Mitbewohnern in den lebendigen Böden. Und das so effektiv, dass die Franzosen bei der Klimakonferenz in Paris 2015 die sogenannte 4-Promille-Initiative gestartet haben. Würden wir nämlich nur 4 Promille Humus zusätzlich aufbauen in den landwirtschaftlich genutzten Böden der Erde, dann wäre der gesamte menschgemachte Treibhausgasausstoß eines Jahres im Boden gebunden. Leider funktioniert unsere moderne Landwirtschaft aber derzeit so, dass sie den schon im Boden gebundenen Humus eher zerstört und das Treibhausgas Kohlendioxid freisetzt, als dass sie neuen Humus aufbaut. Es ist nicht mehr März, wenn der Bauer etwas ganz anderes anspannt als die Rösser. Es ist Mai, und er spannt die Giftspritze hinter den Traktor. Damit fährt er über den Acker und tötet dabei alles, was dort im Frühjahr gewachsen war. Denn er will Mais säen, die Energiepflanze für Milchkühe und Biogasanlagen. Leider ist diese effektivste Nutzpflanze aber kein Europäer und kann deshalb mit dem ganzen hiesigen Gekraute nicht umgehen. Mais braucht einen unkrautfreien Acker. Also wird mit Glyphosat Tabula rasa gemacht. Von jetzt auf gleich ist das Futter für das Bodenleben weg. Dafür gibt es Pestizide auf die Nase, die die Bodentiere zusätzlich zum Hunger auch noch krank machen. Wer heute über Land fährt, sieht in vielen Monaten des Jahres kahle Äcker. Im Spätsommer wird geerntet, über den Winter liegt die Erde bloß. Sie ist Regen und Wind ausgesetzt, wird von keinen Wurzeln gehalten, sie ist bereit, abgetragen zu werden, fortgeschwemmt und weggeweht. Man nennt das Erosion, wenn die Erde verschwindet. Und früher dachte man, das sei kein Problem Mitteleuropas. Inzwischen wissen wir, auch in Deutschland geht jedes Jahr Ackerboden verloren. Seit fast 20 Jahren wird in Niedersachsen die Bodenerosion auf gefährdeten Ackerflächen gezielt beobachtet. Das ist die längste flächendeckende Kartierung in einem deutschen Bundesland. Nach gut 10 Jahren wurde eine erste Bilanz gezogen und die fiel erschreckend aus. Der durchschnittliche Bodenverlust auf den beobachteten Flächen reichte pro Hektar von 1,4 Tonnen bis zu 3,2 Tonnen. Bei einzelnen Starkregenereignissen gingen sogar bis zu 50 Tonnen Boden pro Hektar Fläche verloren. 50 Tonnen Boden entsprechen einem Bodenverlust von ca. 5 mm pro Jahr. Und da die fruchtbare Bodenschicht auf der Erdkruste sehr dünn ist, kann das bedeuten, dass im Laufe eines Menschenlebens die komplette fruchtbare Ackerkrume verschwindet. Und das heißt dann, dass Hunderte, ja Tausende Jahre Aufbauarbeit der Regenwürmer und ihrer Kollegen zunichte gemacht sind.
Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben.
So schrieb es der sicher für alle Zeiten berühmteste Regenwurmforscher Charles Darwin in seinem 1881 erschienenen Buch »Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer«.
Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen, dass die ganze Masse des oberflächlichen Humus durch die Körper der Regenwürmer hindurchgegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch sie hindurchgehen wird.
Raoul Heinrich Francé hat das Verhältnis des belebten Bodens zur Erdkugel am Bild eines Apfels erklärt. Das Fleisch des Apfels wäre der flüssige Kern der Erde, die Schale des Apfels wäre die feste, steinerne Erdkruste und der für unsere Augen unsichtbare Staub auf der Apfelschale, das wäre der fruchtbare Boden. Wobei das, so Francé, eine im Vergleich gar nicht darstellbar dünne Staubschicht auf dem Apfel Erde ist, von dem alles oberirdische Leben zehrt. Wenn man weiß, wie fragil die lebensspendende Staubauflage der Erdkugel ist, dann muss man daran arbeiten, sie zu stabilisieren und zu erhalten, statt sie in den Sandstürmen und Wasserstürzen des Klimawandels verloren gehen zu lassen. Und das ist genau das, was die tun, die die sogenannte Humuswende angestoßen haben. Bauern, die ihre Regenwürmer pflegen wie ihre Rinder.
Also hier sehen wir jetzt den Anfang unseres Systems. Das ist die Zwischenfrucht, das ist hier eine Mischung aus Roggen, Tritikale, Winterwicke und Kanalklee. Das ist eine Mischung, die wir machen. Eine andere Mischung ist Roggen oder Tritikale, 50% und nochmal 25% Wicke und 25% Erbse. Das sind so die Mischungen, die wir anwenden. Die wird jetzt im Oktober, September, Oktober ausgesät nach der Ernte. Und damit beginnt sozusagen unser System, damit beginnt unser Ansatz, den Boden dauerhaft zu durchwurzeln und zu bedecken.
Der Gartenbauer Johannes Storch vom Biogemüsehof Dickendorf im Westerwald erklärt sein Anbausystem. Zunächst sät er eine Mischung aus Getreide, Erbsen, Klee und Kräutern aus. Die begrünen den Boden, versorgen ihn mit Nährstoffen und bringen ihn über den Winter. Der Ackerboden ist dabei immer mit Pflanzen bedeckt. Die Regenwürmer und die anderen Bodenlebewesen finden immer etwas zu fressen. Im Frühjahr wird die ganze Mischung aus Getreide und Klee dann gemäht und zerkleinert und bleibt als Mulch auf dem Boden liegen. In diesen Mulch hinein werden dann die Gemüsepflanzen gesetzt. Nun ist Herbst in einem sehr trockenen Jahr. Dennoch ist hier alles grün. Der Boden und die Pflanzen haben dieses Jahr, das anderswo als Dürrekatastrophe apostrophiert wurde, offenbar gut überlebt. Wir gehen ein paar Schritte zu einem anderen Acker, wo das Anbausystem zur Ernte gereift ist. Und Johannes Storch sticht eine kleine Schaufel in den Boden und dreht die Erde heraus. Was wir sehen, sind Wurzeln, körnige Erde und Regenwürmer.
So, der Wirsing ist jetzt so gepflanzt worden in diesem System. Das heißt, hier ist seit etwa 13 Monaten keine Bodenbearbeitung mehr gelaufen. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, den Boden ist der Mulch nachgestreut, ne? Und dann sieht man hier den unbearbeiteten Boden. Da stechen wir mal rein. So. So sieht der Boden aus. Immer noch intensiv durchwurzelt durch den Wirsing jetzt natürlich. Regenwürmer sind vorhanden. Wir haben gezählt bis 380 Regenwürmer pro Quadratmeter in diesem System. Im Vergleich zu 120 ohne Mulch. Nächster Regenwurm hier. Und das ist die Bodenstruktur, da gibt es nichts zu verbessern. Die ist so top. Jedes Mal, wenn man aufbricht, sieht man einen Regenwurm. Und ja, so stelle ich mir Boden vor. Und das ohne Bodenbearbeitung.
Hier wird nicht mehr gepflügt. Hier hat einer entschieden, die Regenwürmer im Boden zu behandeln, wie andere die Tiere auf dem Boden. Sie werden gefüttert. Es gibt immer eine Streuauflage, die von den Bodenlebewesen zu Humus verwandelt werden kann. Der Gärtner mulcht. Das heißt, abgeschnittenes Pflanzenmaterial bedeckt den Boden das ganze Jahr. Es wird extra dafür angebaut, abgemäht und liegen gelassen. In den Mulch hinein wird gepflanzt. Es gibt kein Hacken mehr, kein Umbrechen. Die Bodenlebewesen unter den Füßen des Gärtners können in aller Ruhe arbeiten und die natürliche Bodenfruchtbarkeit aufbauen. Der Bauer versucht, den Pflug im Schuppen zu lassen, um den Regenwürmern und ihren Kumpanen nicht jedes Jahr das gerade aufgebaute Bodensystem umzudrehen. Denn das ist es, was der Pflug macht. Er wendet das Untere zu Oberst und zerstört die gewachsene Bodenstruktur. Und genau das wollen die Bauern vermeiden, die sich um den Humusaufbau kümmern, die, die bei der Humuswende mitmachen. Ihnen geht es um den Erhalt oder den Wiederaufbau der natürlichen Fruchtbarkeit. Es geht darum, die Bodenzerstörung durch die industrialisierte Landwirtschaft aufzuhalten.
Ich versuche, meine Regenwürmer genauso zu füttern wie meine Kühe im Stall,
sagt der Biobauer Sepp Braun. Gut 500 Kilometer südlich vom Westerwald, wo Johannes Storch seine Äcker mulcht, bewirtschaftet Sepp Braun bei Freising seinen Hof nun schon seit Jahrzehnten ohne Pflug. Auch er sorgt dafür, dass der Ackerboden möglichst immer bedeckt ist. Wenn er Getreide anbaut, dann sät er schon frühzeitig eine Mischung aus Kleegras und Kräutern darunter, sodass selbst der Mähdrescher nicht alles vom Acker holt, wenn das Getreide geerntet wird.
Und dann nach dem Hafer bleibt diese Untersaat stehen, also die verschiedenen Kleearten, Gräser sind auch noch mit dabei. Und zur Kleegrasmischung muss ich sagen, das ist bei unserer Mischung aus Luzerne, Espasette, Gelbklee, Weißklee, Hornschottenklee, Wiesenrotklee. Als Gräser kommt rein Glatthafer, Wiesenrispe, Horstbildender Rotschwingel. Und als Kräuter Spitzbegrich, Kümmel, Schafgarbe, Bibernelle, Wilde Möhre, Wiesenknopf, Wiesensalbei, Labkraut und Pippau. Ganz einfache Erklärung, warum. Wenn ich einen lebendigen Boden haben will, dann kann ich meinen Regenwürmer nicht ein Jahr mit Maiswurzeln und das nächste Jahr mit Weizenwurzeln füttern. Das ist Fastfood. Also ich brauche da wirklich eine vollwertige Ernährung fürs Bodenleben.
Regenwürmer lieben abwechslungsreiches Futter mit vielen Kräutern, sagt Sepp Braun. Auch er hat sie nicht befragen können, aber der Erfolg gibt ihm recht. Bei der letzten Regenwurmzählung auf seinen Äckern waren es über 400 der Tiere pro Quadratmeter Boden. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft zählt auf konventionell bewirtschafteten Äckern im Land nur rund 60 Regenwürmer. Auf den Bio-Äckern sind es doppelt so viele, im Weideland noch einmal mehr. Aber von den 450 Regenwürmern des Sepp Braun sind alle anderen weit entfernt. Nur, was hat der Bauer davon, dass sein Boden von so viel mehr Tieren besiedelt ist wie andere Böden? Das letzte trockene Jahr hat es gezeigt: eine gute und sichere Ernte. Während überall um den Biohof Braun herum die Landwirte klagten über Ernteeinbrüche und Trockenschäden, fuhr Sepp Braun eine ganz normale Ernte ein. Und auch im Westerwald, wo Johannes Storch seine Regenwürmer mit Mulch füttert, brachte das Jahr Spitzenerträge beim Gemüse. Und das alles ohne Bewässerung, trotz Trockenheit und Hitze. Der alte Bauernspruch gilt eben doch noch, auch in Zeiten von Kunstdünger und Giftspritze. Viele Regenwürmer, guter Boden. Die französischen Bauern haben es deutlich hübscher formuliert. Ihre Bauernweisheit sagt:
Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre. Il en a confié le secret au ver de terre.
Gott weiß, wie man die Erde fruchtbar macht. Er hat das Geheimnis den Regenwürmern anvertraut.
Sie hörten ein hr-info-wissenswert von Florian Schwinn. Die Sendung gibt es ab sofort als Podcast auf hr-inforadio.de, ebenso wie zahlreiche weitere Wissenswert-Ausgaben auch. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.